Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Sieniawski und
der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Joanna Nowotny.
Julian Reidi, ebenfalls Literatur- und Kulturwissenschaftler.
Und wir sprechen heute über Memes. Haben Sie heute schon ein Meme gesehen? Welches Meme haben Sie gerade im Kopf?
Also gut, ich habe mir vorhin noch mal den Captain Zelensky angeguckt. Natürlich. Aber ja, das habe ich gerade im Kopf.
Und wer ist das, der Captain Zelensky? Sag's nochmal.
Also Captain Zelensky ist eine Variation von Captain America, also dem Superhelden, mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky eben in der Rolle dieses Superhelden. Und das ist natürlich ein Meme, das irgendwie, das ist sehr interessant und das wirkt sehr so eingängig, aber es ist natürlich auch problematisch in einem realen Krieg, einen Politiker quasi als Heldenfigur darzustellen. Dazu eine Heldenfigur, eben ein Superheld, der Konflikte oft mit der Kraft seiner Fäuste lösen kann.
Und
ein realer Krieg entspricht natürlich nicht alleine und mit der Kraft seiner Fäuste lösen kann. Ein Krieg entspricht natürlich nicht diesen Mustern. Insofern ist das auch eine relativ problematische Form der Narrativierung. Und wir haben uns eben diese Captain America-Memes auch angeguckt in unserem Buch, aber im Rahmen von Trump-Gegnern und AnhängerInnen.
Das ist nicht das einzige Meme, was im Internet zu finden ist. Putin steht vor einem Luftballon, hält eine Nadel in der Hand und ist kurz davor, hineinzustechen. Der Luftballon ist in den Landesfarben der ukrainischen Flagge angemalt, oben blau, unten gelb. Auf dem nächsten Bild ist nicht der Luftballon zerplatzt, sondern Putin. Dieser Witz geht im Netz herum, ein sogenanntes Meme, also eines dieser lustigen Bilder, Töne und Texte, die sich im Netz rasend schnell verbreiten, viral gehen. Memes gibt es offenbar also auch in Kriegszeiten. Joanna Nowotny und Julian Reidi untersuchen in einem neuen Buch die Grundsätze der Memes, genauer die Formen und Folgen dieses Internetphänomens. Memes und Krieg, man fragt sich, wie passt das zusammen? Was ist die Funktion dieser Ukraine-Memes? Im Film würde man sagen, ein Comic Relief, also ein Mittel, um Spannung abzubauen. Wie sehen Sie das?
Das kann sicher durchaus eine Funktion von solchen Memes sein. Und es ist empirisch auch ziemlich gut untersucht, dass lustige Bildchen und lustige Memes genau diesen Effekt haben. Sie können Ängste und Spannungen lösen. Zuletzt wurde das zum Beispiel im Kontext der Covid-Pandemie natürlich untersucht, wo man anscheinend wirklich eins zu eins nachweisen kann, dass Menschen signifikant weniger gestresst sind, wenn sie ein lustiges Covid-Bildchen angucken. Über Covid-Memes sprechen wir übrigens auch in unserem Buch. Aber natürlich gibt es hier doch einen großen Unterschied, denn Covid betraf und betrifft uns alle auf die eine oder andere Weise direkt. Natürlich immer noch auf unterschiedliche Art, je nach unserer Lebenssituation und je nach den Privilegien, die wir haben oder nicht haben. Aber auf jeden Fall ist der Ukraine-Krieg eine andere Geschichte. Und hier könnte man natürlich sagen, dass es auch etwas zweischneidig ist, wenn Menschen, die nicht direkt betroffen sind, jetzt lustige Bildchen über einen realen Krieg posten und sich dabei vielleicht auch noch sagen, dass sie eine Form von Beitrag leisten auf diese Weise. Es gibt zum Beispiel einen Twitter-Account, der Ukrainian Meme Forces heißt und der genau diese Logik bedient, also der genauso auch argumentiert. Da wird dann ein Meme zum Beispiel versehen mit einem Slogan, ja, reblock das oder like dieses Meme und leiste so einen Beitrag. Sicher sind solche Kriegsmemes aber auch allgemein ein Ausdruck einer Digitalkultur, die uns bestimmte Wahrnehmungsmuster und Reaktionen antrainiert hat. Wir reagieren hier mit Memes, weil wir gelernt haben, auf alles mit Memes zu reagieren in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und im Internet redet man natürlich parallel auch über sehr ernste Themen und über rein Unterhaltungsthemen, zum Beispiel eben über politische Vorkommnisse und über Marvel-Filme. Man kann den Feed einer x-beliebigen sozialen Plattform öffnen und man hat dieses Nebeneinander direkt vor Augen. Mhm. Und diese Themen und die Arten des Umgangs durchmischen sich dann eben auch hier.
Herr Reidi, wie sehen Sie das? Selbst auf diesem offiziellen Twitter-Account der Ukraine gab es vor dem Einmarsch Putins Memes zu sehen. Etwa verschiedene Typen von Kopfschmerzen waren dort aufgeführt, von Migräne über Stress bis hin zu Living next to Russia, also neben Russland leben zu müssen. Meinen Sie, das ist eine neue Form der Kriegsführung, die sich an den Werkzeugen der Zeit bedient?
Also ob das wirklich so neu ist, sei dahingestellt. Ich meine, man könnte das ja als Propaganda abbuchen. Ja? Aber was sicher neu ist, sind eben die Affordanzen, die Handlungsmöglichkeiten, die Interventionsmöglichkeiten, die durch neue Technologien geboten werden. Und dieses Aufeinanderprallen von Kommunikationskanälen und auch Kommunikationsmodalitäten, die auf den ersten Blick befremdlich sein mögen, eben wenn der offizielle Twitter-Account eines souveränen Nationalstaats einen Witz macht sozusagen, also sich eigentlich einer Rhetorik bedient, die man da gar nicht erwarten würde. Das kann diese verstörenden Effekte haben, die der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen einmal als Filter Clash bezeichnet hat. Also dass ganz unterschiedliche Themen, Haltungen, Orientierungen, Tonalitäten einfach ungebremst aufeinander prallen und das wirft uns dann sozusagen aus der Bahn.
Aber das ist genau eine ureigene Funktion der Parodie oder des Witzes, ne? Dass man zwei total verschiedene Gegenstände aufeinander prallen lässt und dadurch entsteht dann ein neuer Sinnzusammenhang.
Also Inkongruenz, die uns zum Lachen bringt. Das ist sicher wahr und das hat meine Kollegin vorhin ja auch ausgeführt. Das kann eine entlastende Funktion haben. Es kommt aber vielleicht noch etwas hinzu, das wir in unserem Text auch beleuchten. Natürlich noch nicht mit Bezug auf den aktuellen Krieg jetzt, aber es passt, dass man hier erwähnen müsste. Memetische Ausdrucksformen sind ja sehr eng verwandt mit der Praktik des sogenannten Trolling, die im Internet betrieben wird. Also ganz vereinfacht gesagt mit einer lustvoll verübten Diskursstörung. Ja, Tabubrüche, die regelhafte Diskussions- und Kommunikationsabläufe stören sollen. Und solche Kommunikationsakte, die in irgendeiner Weise kämpferisch sind, das sind nicht einfach Abweichungen von einer ansonsten ganz normalen, toleranten, pazifizierten Normalität, sondern die spiegeln die Ressentiments und die Bruchlinien in dieser Normalität. Und in diese Bruchlinien kann man dann neue zusätzliche Keile treiben. Also in diesem Sinne ist es nicht überraschend, wenn memetische und im weitesten Sinne trollende Kommunikationsformen dann nicht nur von irgendwelchen Nerds gepflegt werden, sondern auch von staatlichen Akteuren als strategisch relevant begriffen werden. Von Putins Russland weiß man das ja schon lange, Stichwort Trollfabriken, aber auch die NATO operiert damit. Es gibt diesen Aufsatz, dessen Titel wir auch zitieren in unserem Buch, It's Time to Embrace Mimetic Warfare, der im Journal of the NATO Strategic Communications Center of Excellence erschien.
Ja, und bei Donald Trump hat man gesehen, dass um ihn herum und rund um diese Alt-Right-Bewegung, die identitäre Bewegung Pepe the Frog, also dieser grüne Frosch, ja komplett aus einem anderen Kontext genommen wurde und in die Dienste sozusagen dieser Rechtsradikalen gestellt wurde. Blicken wir vielleicht nochmal auf so ganz allgemein auf Memes. Wichtig ist auch, und das machen Sie ja in Ihrem Buch deutlich, dass Memes das kreative Potenzial zur Umgestaltung in sich bergen. Also wir konsumieren nicht nur, wir sind auch selber Produzenten und machen in Windeseile etwas Neues daraus.
Ja, das ist sicher eine zentrale Facette auch der Kultur der Digitalität in einem weiteren Sinne, in der wir leben. Also dieses fast Zusammenfallen der Rolle der KonsumentIn und der ProduzentIn. Da eröffnet uns das Internet eben auch neue und sehr viel schnellere Handlungsmöglichkeiten. Natürlich ist die Reaktion auf irgendein kulturelles Artefakt, angereichert mit vielen Verweisen und so weiter, das gab es auch vor dem Internet. Texte beziehen sich auf Texte, Bilder beziehen sich auf Bilder. Aber diese Prozesse sind sehr viel schneller geworden mit dem Internet und sie haben sich einfach sehr stark intensiviert. Und diese produktive Umgestaltung eines vorhandenen Templates, wenn man so will, bei gleichzeitig ja noch Erkennbarkeit des Templates. Das ist ja das, was ein Meme ausmacht. Es muss gleichzeitig etwas Neues sein und noch erkennbar sein als eine Variation des Alten. Das bezeichnen wir in unserem Buch dann auch mit dem Begriff der Memesis. Wir fanden, für diese Ästhetik oder für diese Form der Produktion sollte man dann vielleicht einen neuen Begriff auch finden, der das auf den Punkt bringt.
Memesis. Was bedeutet
Memesis
das?
Wir lehnen uns hier an den Begriff der Mimesis, der aus der Ästhetik von Aristoteles, eigentlich aus der Poetik von Aristoteles stammt. Und das bezeichnet eigentlich die Nachahmung als ästhetische Strategie eines Kunstwerks. Zum Beispiel das naturgetreue Malen, Abzeichnen eines Objekts oder was auch immer aus der Natur. Also ein bestimmtes Ideal davon, was Kunst leisten soll, was Kultur leisten soll. Und wir übertragen das dann eben auf die Memes und machen deswegen die Memesis oder die Memesis, wie auch immer man das aussprechen will, daraus, um auszudrücken, dass es hier eben nicht einfach um Nachahmung geht, sondern dass es um Transformation geht, dass es um Veränderung geht. Es wird mit jedem Meme etwas Neues geschaffen. Mhm. Und natürlich werden damit auch traditionelle Vorstellungen von Autorschaft und von künstlerischer Originalität stark hinterfragt.
Dazu würde ich gleich nochmal kommen. Vorher noch vielleicht ein anderer Erfolgsfaktor, wie mir scheint. Zum Beispiel Will Smiths Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung. Sofort tauchten Memes im Netz auf. Schnelle Reaktion und Faktor Prominenz auch wichtig beim Thema Memes?
Ja, und es kommt noch was hinzu. Nicht nur die Schnelligkeit, die man könnte auch sagen, eigentlich die Unmittelbarkeit der Reaktion. Auf dem zuvor erwähnten Twitter-Kanal der Ukrainian Memes Force hat man auch sofort ein Meme gesehen, wo es dann der Zelensky ist, der Putin eine Ohrfeige verpasst. Also das passt auch, diese Adaptierbarkeit, die darin besteht, dass man so eine Bildlichkeit, die viral geht, dann sofort an unterschiedlichste Kontexte und Kommunikationsziele anpassen kann. Und natürlich, eben, das ist wieder dieser Filter-Clash. Es erscheint auf den ersten Blick natürlich unangemessen, jetzt so eine boulevardeske Ohrfeige im Kontext dieser dekadenten Selbstfeier in Hollywood, das überhaupt zu analogisieren mit einem real stattfindenden Krieg jetzt und den Staatsoberhäupten der darin involvierten Länder. Aber diese Memesis verstanden eben als eine unmittelbar anlaufende, endlose Replikationskette von Bildlichkeiten und Bedeutungen schert sich nicht um diese Sensibilitäten, sondern gerät eben sofort in Gang. Ja? Und direkt obendran, weil das dann, damit man dann auch sieht, dass das nicht eben nur harmlose Spielerei ist, hat man auf diesem Twitter-Kanal der Ukrainian Memes Forces auch gleich einen Link, wie man, mit dem man direkt Geld an die ukrainische Armee spenden kann. Ob das dann auch dort ankommt, weiß ich nicht, aber das ist der Pinned Tweet, unter dem dann all diese anderen Dinge stehen.
Das ist interessant. Eine mehrfache Selbstreferenzialität, wenn man das so sagen kann. Da liegt doch bestimmt auch eine Gefahr drin, ne? Dass man das nicht dekodieren kann und dass manche Leute das vielleicht falsch verstehen und dann in einen falschen Kontext bringen.
Ja, absolut. Und Sie haben ja vorhin auch Pepe the Frog erwähnt. Das ist ja ein sehr gutes Beispiel, eigentlich eine Bildlichkeit, die auf extrem toxische Weise verwendet wurde. Aber für
der
sehr
Nazi-Pepe
viele Außenstehende, der Nazi-Pepe, der aber für Außenstehende, bevor die Medien angefangen haben, ausführlich darüber zu berichten, Artikel zu schreiben und so weiter, war das ja völlig unverständlich. Wieso Menschen, die das Kapitel stürmen, einen kühnen Cartoon-Frosch in die Höhe halten? Das ist eigentlich eine extrem verwirrende Form auch von Kommunikation. Memes sind eben auch nicht immer, und auch politische Memes sind nicht immer prägnant und klar und einfach verständlich. Sie können darauf angelegt sein, zu verwirren und diese einfache Verständlichkeit eigentlich zu unterlaufen.
Ja, der Gründer bzw. der Zeichner von Pepe the Frog, Matt Fury, der sagt auch, ja, eigentlich haben die Rechten diese Figur überhaupt nicht verstanden. Aber nochmal kurz zum Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, den Sie zitieren an mehrfachen Stellen. Sie schreiben, im digitalen Zeitalter agieren wir alle geprägt von den intransparenten Gatekeepern der digitalen Zeit. Also als Rezipientinnen und Produzentinnen von Bilder, Texten und Tönen. Jeder ist zum Sender geworden. Aber haben wir mittlerweile das journalistische Handwerk internalisiert, um mit diesen Memes richtig umzugehen und ihnen nicht auf den Leim zu gehen?
Das ist ja das ist ja die Utopie, die Pörksen am Ende seines Buches tatsächlich entwirft. So, die journalistische Gesellschaft nennt er das, glaube ich, dass wir alle, wie sie es nennen, dieses Handwerkszeug, das eigentlich früher einem Berufsstand sozusagen vorbehalten war, internalisieren. Also Quellenkritik, kritische Reflexion, sich aus einem breiten Spektrum Informationen zu holen. Das ist natürlich ein pädagogisches Ideal auch, dem ich mich durchaus anschließe. Es bleibt eben eine Utopie. Es geht um eine Art Bündel von Kompetenzen, die erlernt sein wollen. Und ich arbeite auch im Bildungsbereich. Ich sehe aktuell jetzt nicht unbedingt die Gefäße, in denen das zielgerichtet vermittelt wird. Da würde ich vielleicht noch einen Begriff einbringen, abgesehen von Pörksen, den Sie genannt haben, von Michael Seemann, den Begriff der Filtersouveränität. Also die Fähigkeit einerseits auf positive Weise diejenigen Informationskanäle zu rezipieren, die einem etwas bringen, die überhaupt als produktiv und hilfreich identifizieren zu können. Andererseits negative Filtersouveränität, die Fähigkeit, das auszublenden, was einfach nur ablenkt oder Fake News präsentiert oder in die Irre führt oder so. Das ist ein Begriff, den ich gut finde, weil er eben anzeigt, dass es letztlich um eine Selbstwirksamkeit geht, die beim Individuum als Resultat eines Bildungsprozesses eigentlich erlangt werden soll. Eine Form von Souveränität, so wie Volkssouveränität, wie wir individuell passives, aktives Wahlrecht haben und so weiter. Aber die Bildungsprozesse, die dazu nötig sind, die müssten noch stärker formalisiert werden.
Die Autorin Joanna Nowotny und Julian Reidy waren das. Memes, Formen und Folgen eines Internetphänomens heißt das Buch. Es ist erschienen im Verlag Transkript. Ihnen beiden vielen Dank für dieses kurze Gespräch.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das spannende Interview.
Das war der Corso-Podcast. Alle unsere Ausgaben in der DLF-Audiothek-App, bei Spotify und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.